Herzlich willkommen zu dem Forschungsfeld-Podcast der Ostfalia Hochschule. Mein Name ist Peter Paas und ich habe heute die Gelegenheit, mit Frau Professor Noguera, Herrn Professor Mennerich und Herrn Professor Wallner über das Projekt Screening zu sprechen. Ich möchte Herrn Professor Wallner direkt einmal bitten, das Projekt kurz vorzustellen und dann würden wir in das freie Gespräch übergehen.
Ja, vielen Dank auch für die Möglichkeit, uns hier zu präsentieren. Das Screening-Projekt befasst sich quasi mit dem Abwassermonitoring hinsichtlich Corona, also SARS-CoV-2. Wir grenzen uns dabei ein bisschen von anderen laufenden Projekten ab, da wir auch nach und nach jetzt in den Raum gehen, das heißt im Kanal monitoren. Momentan befinden wir uns noch in dem Stadium, dass wir hauptsächlich quasi an den Kläranlagen zuläufen. Von unseren Kooperationspartnern, das sind Stadtentwässerung Hildesheim, Uelzen und quasi Celle, Abwasserproben beziehen. Aber die kommenden Wochen werden wir uns mehr und mehr mit dieser räumlichen Geschichte befassen. Wir sind ein relativ großes Forschungsteam. Wir haben insgesamt, jetzt muss ich lügen, 7 oder 8 Mitarbeiter insgesamt, also uns natürlich mit einbezogen. Wir haben für die Proben Logistik eine Mitarbeiterin, Ingeborg Joost. Wir haben für die Kanalnetz-Simulation und die Simulation allgemein Herrn Ibo Zu. Und dann für die Analytik Frau Urda Dünker und Estefania Capio, die unter der Regie von Regina Noguera arbeiten. Neben den Abwasserbetrieben haben wir auch noch als Kooperationspartner den DWA, Landesverband Nord, der eben den Zugang zu, ja, ich sag mal, allen Abwasserbetrieben hier im Norden ermöglicht und auch das Gesundheitsamt Landkreis Hildesheim, die uns dann quasi aus Sicht des Gesundheitsamtes und deren Belange beraten bzw. Informationen liefern werden. Ja, das soll es erstmal vielleicht vom großen Überblick gewesen sein, außer da gibt es noch Fragen Ihrerseits.
Ich würde einmal gerne auf die Person eingehen. Wir haben ja heute die Gelegenheit, auch in einer etwas größeren Gruppe über das Projekt zu sprechen. Möchten Sie vielleicht einmal der Reihe nach erklären, was genau Sie im Projekt machen? Wir können ja mit Herrn Mennerich anfangen gerne.
Ja, danke schön. Die Aufteilung im Projekt ist so ein bisschen fließend, aber der Schwerpunkt meiner Befassung ist so die Frage der Probenahme Logistik, so nennen wir das, also an welchen Stellen nimmt man Proben, wie nimmt man überhaupt Proben im Kanalnetz, um dann an die entsprechenden Ergebnisse zu kommen und auch zu welchen Zeiträumen, in welchen Abständen. Das vielleicht so zu dem Schwerpunkt, den ich bearbeite.
Frau Professor Noguera, was machen Sie im Projekt?
Wir beschäftigen uns mit der Analytik von SARS-CoV-2 und deren Mutanten. Das ist eine Kette von verschiedenen Schritten. Die Proben kommen zu uns, zu Labor. Erst muss man die Proben, Abwasserproben, zu konzentrieren. Danach extrahieren wir die RNA und am Ende quantifizieren wir die Viren mittels quantitativ Echtzeit-Polymerase-Chain-Reaction. Das ist die PCR-Methode. Wir haben angefangen mit der Implementation der Methodik, die im Moment ganz gut läuft. Und da diese Methode ist ganz, muss man sagen, neu, wir sind in Kontakt innerhalb Deutschland mit den verschiedenen Partnern, die auch in diese Thematik arbeiten. Wir sind Teil auch des Coromoni-Projekts des DWA und wir beschäftigen uns da in verschiedenen Arbeitsgruppen über die Thematik und in meinem Fall über die Methodik.
Also man muss man auch für die Zuhörer vielleicht ein bisschen unterscheiden. Es ist ja so, dass das natürlich der Teil der Universität Hannover ist. Ist das so richtig?
Wir kooperieren da zusammen mit der Leibniz-Universität Hannover und haben da quasi zwei Mitarbeiterinnen unter der Regie von Regina Noguera in ihrem Labor arbeiten, weil wir einfach noch nicht die Ausstattung und das auch die Expertise nicht haben. Und da ist Frau Noguera natürlich super Ansprechpartnerin.
Und die Ostfalia übernimmt dann welchen Teil im Projekt?
Unser Teil ist, wie gesagt, die Probenentnahme, Probenlogistik. Und dann haben wir noch einen anderen größeren Teil. Das ist quasi die Analyse vom Kanalnetz. Wir haben ja gesagt, wir gehen in den Raum. Jetzt kann man sich vorstellen, wir können ja nicht jeden Punkt im Kanalnetz beproben. Das heißt, wir müssen festlegen, letztendlich, ich sage mal pragmatisch, sind vielleicht im Kanalnetz 5, 6, vielleicht auch mal 10 Probenahmepunkte. Aber das ist ein Riesenaufwand, das darf man eben nicht unterschätzen. Und diese Punkte müssen dementsprechend sinnvoll und informativ quasi gelagert werden. Und das ist unsere Hauptaufgabe. Damit beschäftigen wir uns zu einem großen Teil, dass wir quasi mit mathematischen Modellen versuchen, die Punkte im Kanalnetz mit dem größtmöglichen Informationsgehalt, ohne eben Informationen zu duplizieren, festzustellen.
Also um das ein bisschen zu trennen für die Zuhörer, es geht zum einen darum, die Proben effizient zu nehmen, sodass möglichst genau, aber auch mit möglichst geringem Aufwand Infektionsherde festgestellt werden können und dann die Proben auszuwerten in Kooperation mit der Universität Hannover, um festzustellen, welche Infektionskrankheiten überhaupt vorliegen.
Ganz genau. Und dann gibt es ja noch eine Aufgabe, an der arbeiten wir aber sehr eng zusammen. Wir müssen die Daten ja auch interpretieren. Das, was man oder das, was jetzt im Labor an der LUH dann analysiert wird, lässt sich ja nicht unbedingt 1:1 auf die Inzidenzen übertragen, sondern wir haben mit Verdünnungseffekten etc. zu tun. Das heißt, wir müssen uns schon ein bisschen genauer anschauen, was passiert denn da an dem jeweiligen Tag. Und da gibt es dann eigentlich auch wieder diesen Schnittpunkt, wo wir alle zusammen am Tisch sitzen.
Sie haben gerade von Verdünnungseffekten gesprochen und auch in der praktischen Anwendung. Um das für den Laien zu erklären, wie muss man sich das Kanalnetz vorstellen? An welchen Punkten wird dann die Probe entnommen?
Die Verdünnungseffekte sind so zu erklären, dass in einem Kanalnetz ja durchaus, zum Beispiel wenn es regnet, auch Regenwasser mit abfließt. Und das führt dazu, dass das ursprüngliche Abwasser, das Schmutzwasser, was aus den Haushalten kommt, verdünnt wird. Und diese Auswirkungen dieser Verdünnung führt natürlich dann auch dazu, dass zum Beispiel die Raten an Virenresten, die wir finden, dann entsprechend auch geringer werden, obwohl vielleicht viele Infektionen da sind. Das ist nur so ein Beispiel, das, glaube ich, ziemlich deutlich macht, dass man die ganzen Randbedingungen, unter denen die Proben genommen worden sind, dann auch berücksichtigen muss. Und die Punkte, an denen die Proben zu nehmen sind, das ist wirklich dann abhängig von dem Kanalnetz insgesamt. Deshalb brauchen wir das Modell, was ja Markus Wallner auch angesprochen hat. Und das wird für jedes einzelne Netz ein bisschen anders sein. Und wir versuchen natürlich durch eine Modellierung vielleicht in dem Projekt einen Ansatz zu finden, was man dann auch auf andere Netze übertragen kann. Wir arbeiten ja im Moment in den Städten Hildesheim, Celle und Uelzen. Und an diesem Beispiel hoffen wir, so ein Vorgehen entwickeln zu können, was man dann auch übertragen kann.
Sie haben gerade schon die praktischen Anwendungsgebiete in den Städten genannt. Möchten Sie da einmal ausführen, was genau in diesen Städten gemacht wird?
Im Moment an den Kläranlagen vornehmlich tätig. Was wir momentan machen, ist, die automatischen Probenehmer quasi auf ihren technischen Einsatz testen. Das hört sich erstmal so simpel an, aber das Gerät muss man wirklich kennenlernen. Das ist schon Hightech und man muss damit, ich sag mal, vorsichtig auch erstmal ein bisschen spielen und experimentieren. Wir haben das im Einsatz, aber nur punktuell. Das wird jetzt die kommenden Wochen mehr und mehr auch in Hildesheim eingesetzt. Auch dabei, dass wir quasi live das Infektionsgeschehen aufnehmen. Das heißt, wir nehmen heute eine Abwasserprobe, bringen die nach Hannover und vielleicht drei Tage später hat man dazu dann auch ein erstes Ergebnis.
Frau Nogueira, möchten Sie einmal erklären, wie die Auswertung für den Laien zu verstehen ist, was genau getan wird?
Mit der Auswertung gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und die verschiedenen Gruppen, die in dieser Thematik arbeiten, haben verschiedene Methoden. Was wir machen, ist, wir aus dieser QPCR-Analyse, wir bekommen die Anzahl an Viren pro eine Volumeneinheit Abwasser. Dieser Wert dann muss wie sagt man, korrigiert werden. Die Kollegen haben schon das erklärt, wenn gibt es viel Regnen, dann die Proben sind verdunnt. Das ist für die Werte, die ich im Labor bekomme, die Anzahl an Viren pro Volumen Abwasser, dann wird korrigiert anhand verschiedener Faktoren. Und dann, wir werden versuchen, die Konzentration an Viren, die wir messen, mit verschiedenen Parametern. Nicht nur die 7-Tage-Inzidenz, aber auch wir werden das versuchen mit anderen Faktoren, wie die Belegung von Bett in Krankenhäusern oder die R-Werte. Diesen Prozess haben wir vor ein paar Wochen angefangen und wir werden auch versuchen, wie eine mathematische Korrelierung oder ein mathematisches Modell entwickeln, die diese Parameter modelliert im Zusammenhang mit der Konzentration an Viren im Abwasserproben. Und dann, wenn diese Modelle entwickelt sind, dann vielleicht in Zukunft kann man dieses Modell benutzen, sehr vorsichtig, um eine Prognose zu machen.
Herr Mennerich, Sie können mich auch gerne korrigieren. Ich lasse das jetzt einmal Resümee passieren. Es geht also in der statistischen Erhebung nicht nur darum, festzustellen, wo genau Viren überhaupt antreten, sondern wie Sie ja auch vorhin schon einmal angesprochen hatten, zu korrigieren, zum Beispiel für Regenwasser, für bekannte Infektionsherde, also Krankenhäuser beispielsweise, und das dann wieder zurückzurechnen, um ein Bild davon zu bekommen, wie es in bestimmten Stadtteilen im Durchschnitt aussieht oder was zu erwarten ist, wie die Durchschnittspopulation durchseucht ist?
Kann man so sagen. Also wir wollen ja versuchen, durch die Auswahl der wirklich relevanten Punkte dann auch, also erstmal messen wir an der Kläranlage, dann wissen wir, fürs Gesamtgebiet kriegen wir einen Eindruck, ist da viel, ist da wenig. Und dann versuchen wir aber durch das Gehen ins Kanalnetz an bestimmte Punkte, die wir eben vorher uns ermittelt haben, dann auch regional oder stadtteilscharf oder wie man das nennt, das einzugrenzen, weil das gibt uns ja dann die Möglichkeit, wenn das wirklich funktioniert, auch vielleicht Maßnahmen rechtzeitig zu treffen und auch vielleicht begrenzt auf solche Hotspots, genau was Sie angesprochen haben. Das sind dann vielleicht Altenheime, Krankenhäuser, vielleicht ist es auch der Flughafen, man weiß es nicht. Aber solche Punkte zu finden, zu sagen, wo müssen wir angreifen, um dann ein Ausbreiten möglichst gering zu halten.
Sie hatten auch die Genauigkeit gerade angesprochen. Mit welcher Genauigkeit ist dann zu rechnen? Ich nehme an, je genauer man werden will, desto schneller steigen auch die Anzahl an benötigten Messgeräten. Was ist da dann realistisch?
Also Fakt ist, dass wir im Moment eine qualitative Aussage treffen können und vielleicht im Ansatz auch quantitative Aussagen. Wir sind ja auch in Kontakt, wie Regina Nogueira schon sagte, mit anderen Forschungsgruppen, die sich damit beschäftigen. Und dazu sagen, wir haben jetzt schon eine Genauigkeit in dem Sinne, dass wir sagen, also wenn wir eine bestimmte Anzahl von Viren in der Probe finden, dann können wir sagen, dann ist die Inzidenzzahl 35 oder 70. Also soweit sind wir doch leider nicht.
Lokalisiert dann die Setzung Stadtteile.
Ja, aber wenn wir das hinkriegen, sind wir schon sehr gut.
Ansonsten, wie sieht es aus? Es ist ja klar der Fokus Covid. Ist es dann auch übertragbar auf andere Krankheiten, Viruserkrankungen oder auch bakterielle Erkrankungen? Wie weit geht da die Anwendung?
Im Moment, wir fokussieren uns auf SARS-CoV-2. Aber mit dem alles, was wir schon gemacht haben bis heute, ist es sehr leicht für uns, aus anderen Viren im Kanal und am Wasserproben zu analysieren. Nicht nur Viren, aber auch Bakterien. Weil in unserer Methodik wir extrahieren RNA, die wichtig sind für SARS-CoV-2 und andere RNA-Viren, aber auch DNA. Und alle diese Proben sind in unserem Gefrierschrank. Das ist jederzeit, wir können diese Proben nehmen und analysieren auf andere Viren, andere Bakterien. Und man kann Noroviren analysieren. Das ist auch ein wichtiger Viren, die jedes Jahr kommt. aber auch multiresistente Bakterien. Unser Modell für die Netz, wo wir identifizieren, wo kann man Proben nehmen. Die Methodik ist auch im Labor implementiert. Das sind alle Werkzeuge, die wir im Rahmen dieses Projekts entwickeln, aber wir können das anpassen für andere Krankheitserreger oder andere chemische Substanzen. Es ist nicht eine Sache nur für SARS-CoV-2.
Das Projekt läuft natürlich jetzt noch eine Weile. Herr Mennerich, wann läuft genau das Projekt aus? Wissen Sie das?
Das wollte ich wissen. Ich glaube, Oktober nächsten Jahres oder sowas?
November 2022 läuft es aus.
November sogar, ja.
Okay. Genau, also es ist auf jeden Fall noch über ein Jahr Zeit, um das Projekt voranzutreiben. Und auch über den Zeitraum hinaus ist das Projekt dann anwendbar auf weitere neuartige Erkrankungen, bekannte Viren, was auch immer dann relevant sein wird. Man kann ja momentan schlecht in die Zukunft schauen. Auf jeden Fall ein großer Beitrag zum Bekämpfen der Corona-Pandemie und hoffentlich auch zukünftig ertragreich. Haben Sie noch bestimmte Themen, die Sie gerne ansprechen würden?
Vielleicht noch zwei Ergänzungen. Vorhin ging es um die Genauigkeit, also ab wann greift das Ganze? So habe ich zumindest Ihre Frage verstanden. Regina, korrigiere mich, aber ich glaube, die letzten Wochen, wo die Inzidenzen so um 10 waren in Hildesheim, haben wir teilweise Signale erhalten. Das ist so ungefähr die Genauigkeit und das ist ja noch nicht optimiert. Aber das heißt, momentan, auch bei diesen niedrigen Inzidenzen der letzten Woche, haben wir Signale gefunden, wie man die interpretieren kann. Was man jetzt dann daraus rückschließen kann, müssen wir noch schauen. Aber das ist schon mal erfreulich. Und dann noch, wir sprechen ja immer von Frühwarnsystem. Also mittlerweile hat sich so als Daumenwert, sage ich mal, durchgesetzt, dass wir den Anstieg, also einen Trend, ungefähr 10 Tage früher erkennen können im Abwasser als eben mit klinischen Tests. Das ist so ein Daumenwert, wo man mittlerweile, glaube ich, relativ gesichert sagen kann, zwischen 5 bis 14 Tage, also sagen wir mal so um die 10 Tage Vorsprung holt man da raus. Und das haben wir hier noch gar nicht angesprochen, dass ist natürlich ein enormer Benefit, wenn man sich schon darauf einstellen kann, da rollt was auf uns zu und dementsprechend agieren kann.
Ja, das war ja auch immer die Problematik mit der Verzögerung, dass dann nicht genau abzusehen war, wann eine Welle wieder anfängt oder welche Maßnahmen beispielsweise auch effektiv waren in der statistischen Auswertung, weil man ja immer noch die Verzögerung einrechnen musste. Ihr System hätte dann den Vorteil, dass es da etwas direkter nachzuweisen wäre oder auszuwerten wäre. Frau Nogueira, haben Sie noch bestimmte Sachen, die Sie ansprechen?
Ja, ein paar Worte an unsere sehr junge Wissenschaftler-Mitarbeiter. Dieses Projekt ist nicht nur sehr wichtig, weil die thematisch ist wichtig und es ist wichtig für die Niedersachsen, aber es ist auch wichtig, weil in diesem Projekt arbeiten junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Das ist, sie fangen an, in diesem Projekt sich in die Wissenschaft zu entwickeln und im Blick auf die Zukunft, sie sind die Zukunft. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir nicht nur in einem Projekt arbeiten, um Ergebnisse zu liefern, aber wir haben einen sehr wichtigen Beitrag in die Entwicklung und wissenschaftliche Entwicklung von unseren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Niedersachsen.
Und Herr Mennerich, von Ihnen noch ein Wort?
Ja, vielleicht auf die beginnende Frage, wo ordnen wir uns eigentlich ein? Es ist nicht Gewässerschutz, sondern es ist eher Gesundheitsschutz oder Bevölkerungsschutz, was wir machen. Und da ist vielleicht noch ein ganz wichtiger Gedanke, dass unsere Kanalsysteme in den Städten ja auch nie zu Anfang überhaupt nicht dem Gewässerschutz gedient haben, sondern sie sind einfach gebaut worden, auch schon damals zum Gesundheitsschutz, nämlich um das schmutzige und potenziell infektiöse Abwasser möglichst kontrolliert und schnell aus den Wohngebieten wegzukriegen. Also insofern ist auch, glaube ich, dieser Ansatz jetzt, dass wir als Siedlungswasserwirtschaft mit dem Gesundheitsschutz oder für den Gesundheitsschutz arbeiten, auch nicht wirklich neu. Nur wir nutzen jetzt dieses Kanalnetz, um da auch ein bisschen präventiv tätig zu werden. Das ist vielleicht das Neue an dem Projekt.
Um das ein bisschen einzuordnen, es geht ja an der Ostfalia speziell um den Campus Süderburg mit der Fakultät Gewässer- und Bodenschutz, aber eben auch darüber hinaus als Sanitärsysteme. Die Kanalisation und Bevölkerungsschutz spielen da natürlich auch rein. Auf jeden Fall ein zentrales Thema für eigentlich ganz Deutschland. Also man möchte sich mal vorstellen, wie unsere Welt aussehen würde, wenn wir Systeme wie zum Beispiel eine Kanalisation nicht hätten. Ich möchte mich auf jeden Fall bedanken für das erhellende Gespräch und freue mich, dass es auch so gut geklappt hat. Heute mit mehreren Gesprächspartnern. Und ich wünsche Ihnen ansonsten noch einen schönen Tag und viel Erfolg mit Ihrem Projekt.